думаем. Что Бог даст, то, то и будет. От нас это ничего не зависит.
Wie Gott es will, so soll es sein. Es hängt nicht von uns ab. Alle sind angespannt, stehen unter Schock. Aber was kann man tun? Ich werde gehen. Ich habe 2 Autos. Aber was bringt das? Ich kann 10 Kilometer von hier wegfahren. 100. Aber dort wird das Gleiche passieren. Wir werden nichts tun. Lasst uns auf Gott hoffen. Wie Gott es will, so soll es sein. Gott sei Dank schießen sie nicht und das ist schon mal gut. Wir werden nichts tun. Alle Hoffnung ruht auf Gott.
Selenskyj warnt vor Anschlag auf AKW Saporischschja. Gelände um AKW Saporischschja offenbar teils vermint. AKW Saporischschja erneut ohne Hauptstromleitung. Das sind Nachrichten, mit denen sich die Ukrainerinnen und Ukrainer wie Ljuba unmittelbar auseinandersetzen müssen. Und nicht nur die Ukrainerinnen und Ukrainer, auch uns in Europa machen solche Nachrichten natürlich Angst. Wir haben im Hinterkopf die Katastrophe in einem anderen ukrainischen AKW, Tschernobyl im Norden des Landes, 1986, der größte Atomunfall in der Geschichte. Und insofern sind diese Nachrichten natürlich sehr, sehr beunruhigend. In dieser Podcast-Folge hört ihr aber von den Menschen in der Ukraine. Und wir sprechen mit einem Kernphysiker, um zu verstehen, wie groß ist eigentlich die tatsächliche Gefahr, die von diesem AKW ausgeht. Mein Name ist Jan Jessen. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Herzlich willkommen an alle Menschen, die wieder zuhören oder neu dabei sind. Wir starten sofort in die neue Folge rein. Ich möchte aber ganz kurz erklären, warum ich mit euch in diesem Podcast spreche. Ich bin gelernter Journalist und arbeite seit ungefähr 20 Jahren bei der Neuen Ruhr, Neuen Rhein Zeitung in Essen als Chef des Politikressorts. Für die Funke Mediengruppe berichte ich aus Krisen- und Kriegsgebieten. Zum ersten Mal bin ich vor ungefähr 15 Jahren in ein Kriegsgebiet gefahren und seitdem bin ich immer wieder in Gebieten unterwegs, in den Konflikt und Kriege herrschen, in Afghanistan, Syrien, Irak und jetzt eben auch in der Ukraine. Anfang September werde ich mit meinem Freund und Fotokollegen Reto Klar zum 14. Mal in das Land reisen, das im Februar vergangenen Jahres von den russischen Streitkräften überfallen worden ist. Und von diesen Reisen berichte ich euch in diesem Podcast. Heute blicken wir genauer auf das AKW Saporischschja, das seit Kriegsbeginn oder kurz nach Kriegsbeginn unter russischer Kontrolle ist. Und seitdem dieses Kraftwerk unter russischer Kontrolle ist, beschuldigen sich Kiew und Moskau immer wieder gegenseitig, die Sicherheit des AKWs zu gefährden. Im ersten Teil dieses Podcasts geht es aber um die Menschen, die in direkter Umgebung dieses Atomkraftwerkes leben müssen. Wie sie darüber denken, über diese ständige Gefahr, mit der sie konfrontiert sind. Und um das in Erfahrung zu bringen, sind wir bei unserer letzten Tour in die Ukraine nach Borosivka gefahren. Das ist ein kleines Dorf, ungefähr 2 Dutzend Kilometer entfernt von dem Atomkraftwerk Saporischschja und haben dort mit Menschen gesprochen, die uns erklärt haben, wie ihre Gefühlslage ist. Bei einer nuklearen Katastrophe sollte es wirklich zu einer großen nuklearen Katastrophe kommen, läge Borosivka in der Todeszone, also wo einfach kein Leben mehr möglich wäre. Im zweiten Teil werden wir aber auch darüber sprechen mit einem Experten, mit einem Kernphysiker, ob diese Gefahr einer großen nuklearen Katastrophe wirklich gegeben ist oder ob das möglicherweise gar nicht der Fall ist. Aber jetzt gehen wir erstmal nach Borosivka. Borosivka, wie gesagt, ist ein ganz normales, kleines ukrainisches Dorf, landwirtschaftlich geprägt, viele Äcker drumherum. Man fährt über so eine kleine, holprige Landstraße in das Dorf hinein. Dann hat man sehr viel kleine, niedrige Häuschen, eingeschossig und breite Straßen, aber nicht asphaltiert, sondern so lehmige, sandige Straßen. Und der Mittelpunkt des Dorfes ist ein Kiosk und vor diesem Kiosk haben wir 3 junge Frauen getroffen. Aljona und ihre Freundinnen Kira und Nastja. Aljona, das war reiner Zufall, die hatte an diesem Tag Geburtstag. Die 3 jungen Frauen waren also auch sehr hübsch angezogen. Und gerade auf dem Weg zu der Feier eben dieses Geburtstages von Aljona. Und wir haben sie gefragt, was sie von diesen Ereignissen im Atomkraftwerk halten.
Nein, wir denken, dass nichts passieren wird.
Wir glauben, dass nichts passieren wird. Wenn was passiert, wird es schrecklich sein. Viele Menschen, Kinder und Tiere werden leiden. Ich denke, es wird schlimm sein.
Es ist sehr, sehr beängstigend.
Ich persönlich glaube nicht, dass sie etwas in die Luft jagen werden. Das war's. Weil, naja.
Denn es kann auch ihr Land treffen.
Ja, es kann sie treffen.
Ja, also ganz klar ist, die drei haben keine wirkliche Linie, sind sehr unterschiedlich in ihren Antworten gewesen. Und es war auch irgendwie eine seltsame Situation. Das war so ein schöner, warmer Sommertag. Wie gesagt, diese drei Mädchen oder jungen Frauen in diesen festlichen Klamotten. Und alle drei auch ja so ein bisschen aufgeregt, als man mit ihnen gesprochen hat, haben viel gelacht, haben viel gegiggelt. Trotzdem dieser Gefahr, die da im Hintergrund, wie gesagt, 2 Dutzend Kilometer von ihnen entfernt, einfach da ist. Aber offensichtlich scheint das für sie so alltäglich zu sein, dass ja, es ihnen nicht mehr so unter den Nägeln brennt, sondern an dem Tag einfach tatsächlich diese Geburtstagsparty möglicherweise wichtiger war als der Gedanke daran, dass da ein paar Kilometer von ihnen entfernt ein AKW in die Luft gehen könnte. Die Frage ist dann natürlich auch, also wenn, wie Nastja das gesagt hat, die Situation sehr, sehr beängstigend für sie ist, warum sie denn da überhaupt bleiben in diesem Dorf? Warum sie es nicht einfach verlassen und irgendwo anders hingehen? Also eben raus aus dieser potenziellen Todeszone.
Ой, сложно. Ну, а куда ехать?
Oh, das ist schwierig. Wo gehst du hin? Wohin? Wo werden wir erwartet? Nirgendwo. Nur wenn es wirklich explodiert, muss man sich 50 Kilometer vom AKW entfernen. Wir werden einfach gehen. Hier wird sich alles ein bisschen normalisieren und alle kommen sowieso zurück. Das war's.
Warum gehe ich nicht? Weil ich glaube, dass ich nirgendwo hingehen kann. Wenn sowas passiert, kann es auch andere Länder betreffen. Es wird so oder so dorthin gelangen. Hier müssen wir uns alle stellen.
Ich weiß nicht mal, warum wir nicht fliehen. Niemand wartet irgendwo auf uns. Niemand wartet irgendwo auf uns und selbst wenn wir gehen, wird dieses Problem uns immer noch betreffen, egal wo wir sind.
Das ist übrigens eine Antwort, was ich jetzt gerade gehört habe, die Antworten dieser drei jungen Frauen. Das hört man auch in Gebieten, in denen gekämpft wird, sehr, sehr häufig. Also wir waren in vielen Städten und kleinen Dörfern unterwegs, wo einfach ja die ganze Infrastruktur schon kaputtgeschossen war, wo ständig Einschläge zu hören waren. Und wo wir eben auch Menschen getroffen haben, die trotzdem geblieben sind. Und man fragt sie dann auch, warum bleibt ihr denn hier? Also hier ist es einfach super krass gefährlich und ihr könntet schlicht und ergreifend sterben. Und es sterben da in diesen Fronten an Städten und Dörfern auch ständig eben Menschen durch Beschuss. Und ganz häufig ist die Frage, ja, wir wissen gar nicht, wo wir hingehen sollen. Also ja, wir haben nichts, wo wir hingehen können und wir wollen einfach in unserer Heimat bleiben. Aber das sind wirklich Antworten, wo man manchmal ein bisschen erstaunt ist. Aber so war das eben auch bei diesen drei jungen Frauen. Also ich könnte mir vorstellen, dass in Deutschland die Reaktionen möglicherweise anders wären, aber ich glaube, das ist nur so auf den ersten Blick so. Ich weiß es nicht. Also man fragt sich natürlich, wenn man so aus dem Frieden kommt und aus der kompletten Sicherheit eines Landes wie Deutschland, sagt man sich, irgendwie sind diese Leute irre. Also warum machen die das? Warum gehen die nicht einfach weg dahin, wo es sicher ist? Und natürlich würde das in Deutschland auch so passieren, dass wenn so eine Gefahr irgendwie immanent würde, dass man sofort die Koffer packt und abhaut. Aber ich glaube eben auch, dass der Mensch seine gewohnte Umgebung braucht. Viele Menschen einfach Angst haben, aus ihrer gewohnten Umgebung rauszugehen, in ein neues soziales Umfeld, Freundinnen und Freunde, die Familie im Stich zu lassen oder möglicherweise getrennt zu werden oder keinen Job zu haben, keine finanzielle oder wirtschaftliche Zukunft zu haben. Also ich glaube, da spielen ganz, ganz viele unterschiedliche Ängste eine Rolle. Und vielleicht ist das ein Grund, warum auch in Deutschland am Ende dann doch Menschen bleiben würden, auch in solchen gefährlichen Situationen, wie eben diese drei jungen Frauen oder wie eben auch die Menschen in den umkämpften Gebieten in der Ukraine. Alione hat ja gesagt, also am Ende ist es ja sowieso völlig egal, wo wir hingehen. Wenn es zu einem Unfall kommt, dann betrifft das ja auch andere Länder. Und ganz Unrecht hat sie damit nicht. Es gab Anfang August Studie, es gab also wissenschaftliche Erkenntnisse zu den möglichen Auswirkungen eines Atomunfalls an diesem Atomkraftwerk Saporischschja. Und in diesem Bericht hatte der österreichische Atomexperte Nikolaus Müllner seine Forschung veröffentlicht und hat gesagt, also wenn nur 1/5 des strahlenden Materials aus einem der 6 Reaktorblöcke austreten würden, dann wären 20 bis 30 Kilometer rund um das AKW so verstrahlt, dass es dort eine Sperrzone geben müsste. Das heißt also ganz konkret, Borosivka wäre, wie gesagt, Todeszone. Also dort könnte man einfach gar nicht mehr leben. Nach diesen Berechnungen dieses österreichischen Atomexperten würden sich erhöhte Radioaktivitätswerte so weit ausbreiten, dass sowohl die Ukraine als auch Russland oder Moldau betroffen wären. Das heißt, es gäbe Einschränkungen in der Landwirtschaft, der Fischerei und beim Essen von Pilzen und Wildfleisch. Wie wir das übrigens ja schon nach 1986 erlebt haben, nach diesem Atomunfall in Tschernobyl. Wobei da die Auswirkungen natürlich wesentlich krasser waren als das, was möglicherweise in Saporischschja zu erwarten ist. Darüber hören wir aber auch gleich noch was. Die Leute leben natürlich nicht hinterm Mond in Borosivka, auch wenn es ein kleines Dorf ist. Trotzdem habe ich mir die Frage gestellt, ob die ukrainische Regierung die Menschen eigentlich richtig aufklärt über das, was ihnen da möglicherweise droht. Und darüber habe ich mit zwei Leuten gesprochen, die so am Straßenrand standen, rauchten und relativ entspannt aussahen. Das waren Bova und Lioba. Und wie gesagt, die habe ich gefragt, was macht eigentlich die Regierung? Spricht die mit euch?
Nichts. 0,0. Keine Information. Nirgendwo. Nichts.
Zum Glück bringen sie Wasser. Obwohl die Menschen ihre eigenen Brunnen haben, trinkt nicht jeder dieses Wasser. Einige haben sich an den Geschmack von gekauftem Wasser gewöhnt. Gott sei Dank gibt es Wasser. Es gibt Licht, es gibt Gas. Was brauchen wir sonst noch?
Wir waren vor einiger Zeit schon mal in den Borosivka, haben da mit Menschen gesprochen und da hatten uns Leute erzählt, dass die Regierung Jodtabletten verteilt hat. Also nicht nur in Borosivka, sondern auch in anderen Dörfern in der Umgebung und Atemmasken, also so Schutzmasken. Und eine Frau hat uns mal so eine Schutzmaske gezeigt, das war so eine einfache Papiermaske, wo man sich schon die Frage stellen kann, welchen Sinn soll das haben, also wenn wirklich da nukleare Strahlung in der Luft ist, so eine Papiermaske aufzutragen. Aber es ist offensichtlich rein so ein bisschen Placebo gewesen, genauso wie diese Jodtabletten. Denn in Borosivka, glaube ich, wenn da wirklich was passieren würde, wären auch Jodtabletten nicht gerade zielführend, was die Gesundheit angeht. Ja, seitdem ist auch eine ganze Menge Zeit vergangen. Also seit dem Beginn des Krieges, wie gesagt, Saporischschja ist im März, also wenige Wochen oder Tage nach dem Beginn des russischen Überfalls, besetzt worden und kurz danach gab es eben die Verteilung dieser Hilfsgüter und seitdem einfach nichts mehr. Und seitdem leben die Menschen in Borosivka auch in so einem informativen Loch. Trotzdem denken auch Mischa und Olena nicht darüber nachzugehen. Die beiden sind älter, das ist ein Rentner-Ehepaar, die wir am Ortsrand von Borosivka getroffen haben. Mischa hat uns eben erzählt, warum er nicht daran denkt zu gehen.
Es macht natürlich Angst. Wir haben Angst um die Kinder, um alles. Wir denken darüber nach, wie es weitergeht, was mit den Tieren passiert, was mit uns passiert. Wir haben schon gelebt. Wir sind über 60 Jahre alt, wir sind Rentner. Wir haben nicht so viel Angst, dass es da ist, aber wir wissen, dass es nicht tödlich ist. Und jetzt? Es wird explodieren, es wird etwas passieren. Wir werden aber nicht ausziehen. Wir gehen nirgendwo hin. Was passieren wird, wird passieren.
Tja, also Mischa ist da sehr fatalistisch. Er sagt, wenn das Ding hochgeht, wir sind eh schon 60, wir haben das meiste hinter uns, dann wird es sowieso einige Zeit dauern, bis uns die Strahlung dahin rafft. Und insofern lohnt es sich schlicht und ergreifend nicht für uns, zu gehen. Das war schon eine, ja, wie gesagt, sehr, sehr fatalistische Grundhaltung, die die an den Tag gelegt haben. Und spannend war auch, wir haben also, bevor wir in das Dorf reingefahren sind, an der Tankstelle noch kurz mit einem Menschen gesprochen. Das war aber dann mehr so ein Gespräch bei einer gemeinsamen Zigarette. Deswegen habe ich da leider kein O-Ton mitbringen können. Nikolai, der übrigens einfach auch gesagt hat, tja, wir gehen eigentlich davon aus, dass dieses Ding explodiert. Die Frage ist nur, wann? Aber auch der sagte, ich gehe nicht, ich habe zwei Hunde und möchte einfach hier bleiben. Das ist meine Heimat und ich möchte die nicht verlassen, außer muss ich auf meine Hunde aufpassen. Ja, wie soll man solche Aussagen einordnen? Wie gesagt, es ist natürlich auf den ersten Blick, wenn du das hörst, diese Lässigkeit, mit der über diese Gefahr geredet wird, die da in unmittelbarer Nachbarschaft ist, die überrascht natürlich, die macht einen auch ja, so ein bisschen misstrauisch, weil man denkt, das kann doch nicht sein, dass die Leute so cool und lässig damit umgehen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch nur ein gewisser Selbstschutz. Das ist, wie gesagt, auch in den umkämpften Gebieten ist das so,
also den Städten und in den Dörfern, in denen täglich Geschosse reinkommen. Ich glaube, wenn man sich den ganzen Tag wirklich ernsthaft Gedanken über diese Gefahr macht, die einem droht, über den Tod, der jederzeit zuschlagen kann, dann wird man einfach wahnsinnig. Und ich glaube, insofern ist das ein Stück Selbstschutz, auch bei diesen Menschen in Borosivka, die natürlich nicht doof sind. Die wissen natürlich, dass ihnen da eine große Gefahr droht. Das ist ja, glaube ich, auch aus diesen O-Tönen, die wir mitgebracht haben, hervorgegangen. Denen ist schon klar, dass das kein Spaß ist. Also dass das schon, wie gesagt, eine große, große Gefahr darstellt, dieses Atomkraftwerk und vor allem eben die Kämpfe um das Atomkraftwerk. Aber ich glaube, es ist für sie einfach ganz wichtig, das irgendwo ein bisschen wegschieben zu können und irgendwie ihren Alltag gestalten zu können, weil sie ansonsten eben verrückt werden. Und insofern kann man das, glaube ich, schon nachvollziehen, diese Haltung, die sie da an den Tag gelegt haben. Ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig einzuordnen, wie groß eigentlich diese Gefahr ist. Wir haben ganz oft auch bei uns in den Medien darüber geschrieben, darüber diskutiert. Wir hatten auch schon einmal eine Folge, eine Podcast-Folge über Saporischschja. Da war die Gefahr noch deutlich größer. Und die Frage ist einfach, wie ist die aktuelle Situation jetzt zu bewerten? Wie groß sind denn eigentlich die Gefahren für uns hier in Europa? Und darüber haben wir gesprochen mit Heinz Mittal. Er ist Kernphysiker und Atomexperte bei Greenpeace. Und mit ihm hat meine Kollegin und Podcast-Redakteurin Anja Wölker gesprochen.
Hallo Herr Mittal, willkommen im Podcast.
Ja, hallo.
Jetzt sind die 6 Reaktorblöcke des AKW Saporischschja seit Monaten heruntergefahren. Wie weit ist das Risiko eines Atomunfalls denn damit zurückgegangen?
Ja, tatsächlich ist das Abschalten eines Atomreaktors sehr entscheidend für die Sicherheit. Direkt im Leistungsbetrieb hat so ein 1000 Megawatt Reaktor für elektrische Energie etwa 200 Megawatt thermische Energie, die nur durch radioaktiven Zerfall entsteht, den man nicht abschalten kann. Diese Wärme muss abgeführt werden. Also aus dem laufenden Leistungsbetrieb, wenn die Systeme nicht funktionieren, kann es innerhalb von einer halben Stunde oder von Stunden im Prinzip zur Katastrophe kommen, zur Kernschmelze. Ist der Reaktor jetzt schon über so viele Monate aus, hat man vielleicht nur mehr 1 bis 2 Megawatt Wärmeenergie. Da gewinnt man auf jeden Fall, sage ich mal, erstmal so eine Woche Zeit, bis man Maßnahmen ergreifen muss. Und auch verschiedene Radionukleide zerfallen. Zum Beispiel das Jod-131, das für Reaktorunfälle so ein Leitradionukleid ist, weil es eben auch diesen Schilddrüsenkrebs hervorruft, relativ leicht flüchtig ist, deswegen zu den frühesten Freisetzungen gehört. Das hat eine Halbwertszeit von 8 Tagen. Das ist nach 3 Monaten im Wesentlichen zerfallen. Das heißt, wenn jetzt bei Saporischschja was passieren würde, eine Jodprophylaxe wäre sowieso eigentlich nicht mehr notwendig. Es gibt dann noch andere Jodradionukleide, Jod-129 mit langen Halbwertszeiten, aber die sind sehr, sehr gering vertreten. Also es bringt Abschalten und längeres Abschalten über viele Monate einen wesentlichen Sicherheitsgewinn.
Jetzt hat Petro Kotin, der Präsident des ukrainischen AKW-Betreibers Energoatom, uns in einem Interview für die NRZ gesagt, dass wenn das russische Militär Sprengsätze auf der Anlage sprengen würde, dann müssten wir nicht mit einem nuklearen Desaster, sondern mit einem technischen Desaster rechnen, sodass die Ukraine die Anlage nach einer Befreiung zum Beispiel nicht mehr hochfahren könnte. Sehen Sie das genauso, also dass es mehr ein technisches Problem sein könnte als ein nukleares?
Also ein technisches Problem haben wir ja sowieso schon. Es ist die Anlage seit Monaten nicht mehr gewartet. Es sind tausende Wartungsarbeiten haben nicht stattgefunden. Dampferzeuger sind undicht. Also die Anlage ist sowieso nicht betriebsbereit.
Weil diese Wartungen eben nicht vorgenommen werden?
Genau. Es gibt sozusagen von der Internationalen Atomenergieorganisation, die haben 7 unverzichtbare Säulen für die Sicherheit von Atomkraftwerken aufgeschrieben. Es wird eigentlich keine einzige erfüllt. Und das sind eben auch die Wartungsarbeiten, dass die Lieferketten und Transporte einwandfrei funktionieren. Das Personal ist ja vollkommen unbesetzt und zum Teil nicht qualifiziert. Also das sind sozusagen aus technischer Sicht viele Mängel da. Aber ich glaube, es geht schon noch darüber hinaus. Man sollte nicht unterschätzen, dass auch ein abgeschalteter Reaktor, auch wenn er länger abgeschaltet ist, immer noch gekühlt werden muss. Wir haben fast immer einen Reaktor im Hot Shutdown. Das ist auch problematisch, weil man verliert sozusagen diese Aufheizperiode. Ein Reaktor, der im Kalt-Shutdown ist und die Nachwärme des Reaktors erhitzt sozusagen das Gesamtsystem, dann hat man vielleicht eben eine Woche Zeit. Im Hot-Shutdown ist der ja auf Betriebstemperatur und Druck. Der hat dann 260 Grad Celsius, 150 Bar. Wenn dann noch Hitze dazukommt, kommt man schnell an die Grenze. Also hier kann es im Prinzip schon innerhalb eines Tages dann zu problematischen Situationen kommen. Und je nachdem, wenn das Containment zerstört wird und man hat tatsächlich doch eine Kernschmelze, weil man Maßnahmen nicht ergreifen kann, weil es eben geschossen wird oder welche Situation auch immer stattfindet, dann kann das sehr wohl noch in eine nukleare und radiologische Katastrophe führen.
Vielleicht können wir das auch nochmal auseinanderdröseln. Es gibt ja immer wieder verschiedene Gefahrenmeldungen rund um das Kraftwerk. Zum Beispiel eben, dass Minen bei der Anlage gefunden werden oder dass der Strom ausgefallen ist oder dass es nicht genügend Wasser zur Kühlung gibt. Und vielleicht können wir das mal gemeinsam differenzieren. Also warum stellt was genau eine Gefahr dar? Und vielleicht fangen wir mal mit der Kühlung an. Wenn wir nicht genug Wasser haben, wo liegt denn dann das Problem?
Also die Sprengung des Kachowka-Staudamms war eine riesige Sache für die gesamte Region. Landwirtschaft, für die Trinkwasserversorgung, zeigt doch, zu was für Maßnahmen und Ereignissen es hier in diesem Krieg kommt, mit denen man, also die ganz schrecklich sind. Wenn die Reaktoren ausgeschaltet sind, dann kommt man schon mit weniger, und jetzt schon so lange ausgeschaltet sind, kommt man schon mit weniger Kühlwasser aus. Also im Moment könnte die Kühlung auch über diese Sprühbecken, es gibt ja verschiedene Anlagensysteme, erfolgen. Das, was dort verdunstet, lässt sich zum Teil auch durch Brunnen oder durch die städtische Wasserversorgung nachfüllen. Das heißt, da ist sozusagen der Staudamm gar nicht unbedingt notwendig. Das Kühlbecken gibt ja auch nochmal Reserve. Solange man nicht in den Leistungsbetrieb kommt, und den sehe ich im Moment absolut nicht, ist das mit der Wasserkühlung eigentlich überschaubar. Ne? Es gibt ja auch nochmal Systeme, dass das Kühlbecken eine Verbindung zum Staudamm hat. Also hier könnten auch nochmal Probleme eskalieren, aber wenn es in dem Status bleibt, wie es jetzt ist, ist die Wasserversorgung nicht wirklich akut ein Problem.
Kommen wir nochmal auf die verschiedenen Gefahrenmeldungen zurück. Über die Kühlung haben wir jetzt gerade gesprochen. Ein zweiter Punkt wäre ein Stromausfall. Womit hängt das zusammen?
Also um diese Pumpen zu betreiben, um auch Instrumente ablesen zu können, braucht die Anlage Strom. Und das ist wirklich sehr essentiell. Deswegen ist das eigentlich auch mehrfach abgesichert. Es gibt eben, ursprünglich hatte das Kraftwerk Saporischschja 750 Kilovolt Leitungen, dann eben noch 330 Kilovolt Leitungen. Lange Zeit ist es nur an einer einzigen 750 kV Leitung gehangen. Wenn die ausfällt, mussten die Notstromdiesel angeschaltet werden. Also hier hat man auch nochmal Reserven, sind dann so 20 Notstromdiesel dort. Wenn die alle laufen, dann brauchen die etwa 200 Tonnen Diesel pro Tag. Das heißt, die sind dann auch nur für eine kurze Zeit sozusagen vorgesehen, um das zu überbrücken, sind gar nicht für einen Dauerbetrieb gedacht. Und bisher ist es schon öfter zur Notwendigkeit gekommen, Notstromdiesel in Betrieb zu nehmen, aber eigentlich nie für längere Zeit. Man konnte immer wieder die Stromversorgung decken. Es gibt eben normalerweise Stromnetz, Reservestromnetz, Notstromdiesel. Und dann hat man auch noch nach Fukushima mobile Dieselaggregate, die man eben dann auch noch anschließen kann. Aber das alles ist in Kriegssituationen schwierig. Und es zeigt nur, wie essentiell es ist, dass der Strom wirklich niemals ausgehen sollte.
Kommen wir nochmal zu dem dritten Punkt. Es gab immer wieder Berichte über Minen auf der Anlage. Es wurde zum Beispiel gemeldet, dass keine Minen auf bestimmten Dächern der Reaktorblöcke gefunden wurde, aber durchaus auf der äußeren Begrenzung der Anlage, um das jetzt mal zu paraphrasieren. Wenn es jetzt irgendwo zu einer Explosion kommen würde, was ist denn dann da das Problem?
Also man muss einmal sehen, es ist wirklich noch nie vorher da gewesen, dass ein Atomkraftwerk als militärischer Standpunkt und Stützpunkt fungiert hat. Es hat beim Kosovo-Krieg, beim Balkankrieg mal sind serbische Panzer gegen Krško gefahren, aber der slowenische Widerstand Krieg war sozusagen nur sehr kurz. Das war wirklich nur so ein Moment des Zitterns in Europa. Aber Atomkraftwerke sind prinzipiell nicht gegen militärische Beschüsse ausgelegt, auch wenn sie eine gewisse Robustheit haben. Und die Problematik ist, man hat einerseits viel Sprengstoff und viel Munition dann in den Kraftwerken gelagert, die ein Risiko darstellen. Man hat eben aber auch Minen und Personensprengfallen zur Sicherung. Man will sozusagen, dass dieses Kraftwerk, wenn das jetzt ein militärischer Stützpunkt ist, will man nicht, dass der schnell eingenommen werden kann. Deswegen ist er sozusagen hier mit Sprengstoff auch gesichert. Auch ein Unding für eine Nuklearanlage. Und diese Kombination ist sehr kritisch. Es ist auch lange Zeit gewesen so, dass die Internationale Atomenergieorganisation gesagt hat, keine Minen gefunden, aber sie hatte nicht den Zugang dazu. Und es ist erst später dann gekommen, dass sie gesagt haben, ja, zwischen zwei Zäunen wurden sehr wohl jetzt Antipersonenminen gefunden, aber die sind nicht direkt zugänglich. Das heißt, man muss bei den Aussagen der Internationalen Atomenergieorganisation immer mit betrachten, dass die auch versucht, sehr neutral, also nicht antirussisch aufzutreten, was auch sehr problematisch ist, weil das ist der Aggressor, das ist sozusagen ein völkerrechtswidriges Besetzen des Atomkraftwerkes. Die halten sich nicht an die Vorgaben der Atomaufsicht der ukrainischen. Da werden so nur sehr vorsichtige Töne angeschlagen. Also das ist auch sehr zu hinterfragen, diese Rolle. Und es ist dann natürlich der Punkt, wo sind diese Sprengfallen, wo sind diese Minen? Dienen sie tatsächlich an den Zäunen, dass man die Anlage nicht schnell erobert? Dann werden sie nicht unbedingt Sicherheitssysteme gleich kompromittieren. Das wirkt sich nicht direkt auf die Sicherheit aus. Geht es aber in Richtung Sabotage, sozusagen, will man verbrannte Erde hinterlassen, dann hat man ja alles schon am Standort und könnte dann den Sicherheitsbehälter und, sag ich mal, ganz schnell zu großen Freisetzungen auch kommen.
Wenn wir über katastrophale Atomunfälle nachdenken, dann muss man unweigerlich an die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 denken. Inwiefern könnte es in Saporischschja zu einer Katastrophe dieses Ausmaßes kommen?
Das sehe ich direkt nicht. Also in Tschernobyl war es ein anderer Reaktortyp, der hatte auch einen Graphitkern, der gebrannt hat. Dadurch gibt es auch eine Leistungsexkursion. Also der ist sozusagen nicht nur mit Normleistung, sondern mit hundertfacher Leistung dann noch explodiert. Hier haben wir den Leistungsbetrieb schon lange abgeschaltet. Das sind schon ganz verschiedene Szenarien. Es ist aber so, dass insgesamt am Standort Saporischschja mit 6 Reaktoren, mit Brennelemente, Lagerbecken, wo ja vielfach der Betrieb von 5 Jahren lagert, bevor man das in Trockenbehälter umlagern kann. Also die Gesamtradioaktivität, die auf diesem Standort ist, ist wesentlich höher, als was bei Tschernobyl freigesetzt worden ist. Insofern könnte bei einer, sage ich mal, vielleicht nicht sehr wahrscheinlichen, aber nicht unmöglichen Eskalation von Ereignissen auch zu sehr großen Freisetzungen kommen.
In dieser Folge haben wir schon über eine Studie eines österreichischen Atomexperten gesprochen. Und in dieser Studie wird angenommen, dass 1/5 des strahlenden Materials aus einem der 6 Reaktorblöcke entweichen würde. Und von den Folgen wären die Ukraine, aber auch Russland und Moldau betroffen und mit geringerer Wahrscheinlichkeit auch Polen, die Slowakei, Tschechien, Ungarn oder Rumänien. Ist dieses Szenario auf Basis jetzt unseres jetzigen Gespräches eher unwahrscheinlich oder wahrscheinlich?
Also dieses Institut in Wien hat sehr viel Erfahrung in der Bewertung und Kalkulation von Reaktorunfällen. Und es gibt immer sozusagen eine sehr große Bandbreite. Und wenn man jetzt denkt, es gibt 6 Reaktoren, es gibt diese Brennelemente, Lagerbecken, die vielfach auch unterschätzt worden sind, weil man sich auf den Reaktor konzentriert hat. Aber die Radioaktivität lagert ja dort. Das Cäsium-137 ist dort in viel größerem Maß vorhanden als in dem Reaktor selbst. So erscheint es mir eine sehr sinnvolle Mittelwertbestimmung von, sage ich mal, man hätte ja, sage ich mal, sagen können, es wären die ganzen Brennelemente Lagerbecken, sage ich mal, mit Sabotage in einen Super-GAU getrieben, dann hätte man ganz andere Freisetzungen noch, die ganz Europa betreffen. Insofern ist das eine sehr solide und die sind ja auch wissenschaftlich hoch anerkannt, eine sinnvolle Positionierung, wo wir ungefähr stehen. Also es ist nicht sehr naheliegend, es muss, denke ich, auch mit einer gewissen Absicht vielleicht in diese Richtung geführt werden, aber der Staudamm, hätte man auch gesagt, der würde nicht brechen so aus sich heraus und trotzdem ist er jetzt zerstört.
Also es könnte schon ein Szenario sein, was eintreten könnte.
Es ist schon ein Szenario, mit dem man schon rechnen könnte, solange dieser Krieg dort herrscht. Ja?
Auf Basis der Studie sind die Konsequenzen für Deutschland eher unwahrscheinlich und eher gering. Was meinen Sie denn, inwiefern sollten wir uns hier in Deutschland fürchten?
Da hinter dieser Studie stecken ja Auswertungen von ganz vielen Wetterdaten und daraus ergeben sich dann gewisse Wahrscheinlichkeiten, dass sozusagen da Russland wahrscheinlich mehr betroffen ist als jetzt Europa oder Deutschland. Aber gerade bei Tschernobyl hat es auch einen ungewöhnlichen Wind gegeben. Es wurde zuallererst in Forsmark, Schweden sozusagen an einem Atomkraftwerk, das eben Strahlungsdetektionseinrichtungen hat, erkannt. Und je nachdem, wie die Wettersituation ist, können zum Teil schon große Mengen an Radioaktivität verfrachtet werden, die dann bei einem Regen niederregnen. Und das hätte dann vielleicht Auswirkungen auf Landwirtschaft, dass man Produkte nicht mehr verwenden kann. Es hätte nicht unbedingt, das sehe ich auch, Bereiche, die dann zur Evakuierung oder zur Umsiedlung führen würden. Das sind doch die Entfernungen groß und die Parameter nicht gegeben.
Inwieweit könnte sich die Gefahrenlage denn rund um das Kraftwerk nochmal verschärfen, wenn die Kämpfe auch nochmal intensiver werden?
Es ist dort ein ständiges Auf und Ab mit neuen Bangen und dann auch wieder ein Lösen, dass man doch wieder eine Stromversorgung hergestellt hat. Also die Befürchtung war ja schon auch zum Teil von Geheimdiensten, dass wenn es aussichtslos erscheint, vielleicht verbrannte Erde hinterlassen werden soll. Das würde ja ukrainische Kräfte sehr binden. Also wenn man eine Nuklearkatastrophe im eigenen Land hat, das bindet sehr viel Kräfte und.
Aber es würde ja auch Russland möglicherweise betreffen.
Es würde auch Russland möglicherweise betreffen. Das ist insgesamt bei Nuklearkatastrophen schwer einzuschätzen. Aber da die Reaktoren nicht mehr direkt im Leistungsbetrieb sind, ist das Szenario so, dass wahrscheinlich auch diese Freisetzungshöhe, die wichtig ist für die Verbreitung von Radioaktivität. Also bei Tschernobyl hat ja ein Graphitkern gebrannt. Insofern ging das in mehrere Kilometer Höhe und dadurch hat sich's eben weit in Europa und insgesamt auf der ganzen Nordhemisphäre verbreitet. Wenn die Freisetzungshöhe nicht so hoch ist, dann bleibt es auch mehr regional, da kann aber auch einige hundert Kilometer betrachten, aber die Freisetzungsmenge, die Freisetzungshöhe und die Wetterbedingungen, das sind so im Prinzip die wesentlichen Parameter für das Ausmaß der Katastrophe, das entsteht.
versuchen wir es nochmal konkret zu machen. Welche Sorgen muss sich denn die ukrainische Bevölkerung oder auch Teile der Nachbarländer denn aktuell machen?
Ich denke, die Sorgen sollten durchaus größer sein. Und zwar, mein Punkt ist, dass man jetzt sehr stark auf Saporischschja schaut. Diese Anlage ist aber schon länger aus, was einen gewissen sozusagen zusätzliche Reserve bringt an Zeit und an geringeren Ausbreitungsvarianten. Aber im November sollen alle anderen 9 noch laufenden Reaktoren auch wieder in Betrieb gehen, aber auch in einem Land, das im Krieg ist, wo auch Raketenbeschüsse in die Westukraine gehen, wo Infrastruktur zerstört wird, wo Bedienpersonal unter extremen Stress ist. Das heißt, möglicherweise geht eine Gefahr dann auch von anderen Atomreaktoren, die wieder in Betrieb genommen werden, in der Ukraine aus. Und insgesamt ist ein Land, das Atomkraft betreibt und im Krieg ist, eine sehr problematische Situation.
Herr Smittal, Sie arbeiten für Greenpeace und schauen als sogenannter Nuclear Campaigner auch nochmal besonders auf die kritischen Punkte von Atomkraft. Das heißt, Sie sagen, dass alle anderen Atomkraftwerke in der Ukraine eben auch heruntergefahren werden sollten?
Ja, tatsächlich, weil es ja Raketenbeschüsse, auch immer wieder hört man, in Kiew ist was getroffen worden oder auch in Lviv, sozusagen in Städten, die weiter weg sind. Es gibt Atomtransporte jetzt wieder von abgebrannten Kernbrennstoff von Rivne in ein Zentrallager, das im Havariegebiet von Tschernobyl steht. Das heißt, alle diese Aktivitäten dürften auch nicht in einer Kriegssituation sein. Und also ein laufender Reaktor, da muss wirklich alles funktionieren, dass der sozusagen bei einem Stromausfall nicht in den Supergau fährt. Und ich denke, dass man fast ein bisschen zu wenig Augenmerk auf diese anderen Reaktoren auch richtet.
Das war Heinz Smittal, Kernphysiker und Atomexperte von Greenpeace. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Ja, danke auch an meine Podcast-Kollegin Anja Wölker. Ich glaube, das war mal ganz wichtig, auch so einen längeren und differenzierten Einblick zu bekommen in das, was da in Saporischschja theoretisch möglich ist, also was da für Gefahren drohen. Und ich glaube, Heinz Smittal von Greenpeace hat das sehr, sehr gut eingeordnet. Möglicherweise auf der einen Seite ein bisschen Ängste nehmen können vor dem, was da passieren kann, aber natürlich auf der anderen Seite auch ganz klar gemacht, dass es einfach super gefährlich ist, um ein AKW herum zu kämpfen. Und möglicherweise kann man sich ja auch generell die Frage stellen, wie safe ist Atomkraft überhaupt, wenn Atomkraftwerke eben durch solche Dinge gefährdet werden können. Und Smittal hat es ja auch nochmal deutlich gemacht, es geht ja nicht nur um Saporischschja, sondern es geht auch um die anderen AKWs in der Ukraine, die bei irgendwelchen Beschuss, ich meine, da fliegen Iskander ballistische Raketen durch die Gegend, da fliegen Marschflugkörper durch die Gegend, da fliegen andere Geschosse mit viel, viel Sprengstoff an Bord durch die Gegend. Und all das gefährdet natürlich die Sicherheit von Atomkraftwerken. Und insofern kann man sich ja die generelle Frage stellen, ob Atomkraft eine Zukunft haben sollte oder nicht. Aber die Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Wir in Deutschland haben die ja zum Glück für uns schon beantwortet. Zuspitzen könnte sich die Lage im AKW Saporischschja übrigens auch aufgrund der aktuell laufenden Gegenoffensive der Ukraine. Die spielt sich ja auch im Bereich Saporischschja ab, nicht direkt in der Nähe des AKW, aber die südliche Front verläuft eben auch in der Oblast Saporischschja, also in der Region Saporischschja. Da könnte es natürlich sein, dass es zu spontanen Reaktionen der russischen Seite kommt, falls die Ukraine große Erfolge erzielen sollte bei dieser Gegenoffensive. Zur Zeit der Aufzeichnung unseres Podcasts sieht es ja eher so aus, als stagniere der Frontverlauf. Es werden zwar kleine Erfolge der ukrainischen Streitkräfte erzielt, aber das könnte sich eben relativ schnell ändern, sollten den Ukrainern größere Durchbrüche gelingen. Dann könnten natürlich irgendwelche Trotz- oder Wutreaktionen der Russen erfolgen und das könnte wiederum
zu einer Gefahr für Saporischschja werden. Interessant war übrigens auch, dass wir gesprochen haben mit dem Bürgermeister von Energodoa. Das ist die Stadt direkt am AKW. Da leben die Mitarbeitenden dieses AKW. Und dieser Bürgermeister hat uns erzählt, dass eine ganze Menge Personal abgezogen worden sei vom AKW Saporischschja. Und auf der anderen Seite die russischen Streitkräfte sehr viel Lebensmittel auf das Gelände des AKW geschafft hätten. Das heißt, sich möglicherweise auf eine Belagerung vorbereiten. Und natürlich könnte das auch zu einem größeren Bedrohungsszenario für das AKW werden, sollte tatsächlich jetzt eine militärische Belagerung stattfinden. Aber all das muss man eben schauen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Wenn ihr uns eure Gedanken mitteilen wollt über das, was euch zu Saporischschja einfällt, zum Atomkraftwerk, ob ihr da möglicherweise Ängste habt, Befürchtungen, wie auch immer, dann könnt ihr uns sie gerne mal mitteilen. Also entweder per Mail unter ukraine@funkemedien.de, gerne auch auf meiner persönlichen Facebook-Seite Jan Jessen. Die findet ihr sofort. Und wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn ihr uns eure Gedanken mitteilt. Genauso würde es uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast euren Freundinnen und Freunden, Verwandten, Bekannten empfehlt, wenn er euch gefällt. Oder wenn ihr uns abonniert unter Google Podcast, Spotify oder Apple Podcast oder egal, wo ihr uns sonst zuhört. Das war erstmal die Folge für heute. Danke fürs Zuhören und auf bald. Macht's gut.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.